Hallo, auch von mir einen guten Morgen oder guten Tag, wie man es auch will. Ja, das Antwort von Barry war eine super Einleitung für die Predigt heute. Ich habe überlegt, wie viel ich heute rausstreiche aus der Predigt, aber ich habe mich entschieden, ich habe keine Zeit mehr zum Rausstreichen, also bleibt die volle Länge. Wenn ich auf die Bühne komme, gerade wenn ich hier diesen Umweg mache, dann denke ich so oft dran, Mann, das ist gar nicht so lange her, dass ich von vorne einfach hier hochgesprungen bin und das ging. Und ich dachte bei mir, ja Mensch, irgendwann wird es wieder gehen, ich gebe die Hoffnung da nicht auf, aber es ist auch nicht so wichtig. Für euch hat es allerdings einen Vorteil. Ihr habt mehr Zeit, die Bibel zu öffnen, aber das macht man heute auch nicht mehr. Und insofern habt ihr auch Zeit, mehr Zeit, die Apps auf euren Handys zu finden, zumal wenn die noch nicht geöffnet sind. Das, was so komisch klingt, ist aber nicht komisch, weil es ist eine Veränderung. Wir müssen neu lernen, mit neuen Situationen umzugehen. Wir müssen neu wachsen. Und wenn wir denken, wir haben es ergriffen, denken wir, es geht nicht. Und vieles hängt davon ab, wie wir uns mit dem Heiligen Geist verbunden fühlen. Und das ist nicht immer konstant. Das ist, um es mal so zu sagen, mal so, mal so. Seit Ende des Oktober läuft unsere Predigten Serie Tempel des Heiligen Geistes. Die Botschaften, die wir von außen und vorhin gehört haben, haben uns sehr viel gelehrt über die Funktion des Tempels, über die Traditionen, über das Fundament des Tempels. Und nun komme ich heute mit dem vierten Thema daher, das heißt, ein Leib durch einen Geist. Und meine Zusammenfassung, oder für mich steht eine der Zusammenfassungen über das Gehörte im 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht mehr euch selbst gehört? Das ist im Grunde genommen das, was wir in den ersten drei Predigten aus meiner Sicht gehört haben und was eine gute Zusammenfassung darstellt. Wir werden uns heute mehr oder weniger oder vorwiegend im 1. Korinther 12 rumtreiben und werden uns dort damit beschäftigen, was Paulus schreibt über den Geist, über die Wirkung des Heiligen Geistes. Bevor wir das aber machen, Sollten wir mal in Lukas 3, 21 aufschlagen. Wir reden so viel, wir haben gehört, dass wir die Tempel des Heiligen Geistes sind. Wir müssen es aber, um uns damit beschäftigen zu können, auch wissen, wann haben wir denn den Heiligen Geist überhaupt bekommen. Und im Lukas 3, 21 steht, und es begab sich, dass alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war. Und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leibliche Gestalt, wie eine Taube. Und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Ich halte diese Stelle für eine Schlüsselstelle, insofern, wenn wir darüber reden, wann wir den Heiligen Geist bekommen haben. Sicherlich erinnert ihr euch an euren Moment der Taufe. Ich glaube, jede Schwester oder jeder Bruder, den ich jetzt interviewen würde, wenn ich hier durch die Reihen ginge, würde sich an einige Details an seinem Tauftag erinnern. Er würde sich wahrscheinlich auch daran erinnern, wie es gewesen war, als er aus dem Wasser wieder rauskam. Ich erinnere mich gut an den Tag meiner Taufe, an einige Details, aber auch an vieles, was ich damals nicht verstanden habe und sicherlich bis heute und wahrscheinlich auch nicht bis zum Ende meines Lebens verstehen werde. Ich weiß, dass ich mich damals sehr leicht fühlte, als ich aus dem Wasser stieg und deutlich spürte, dass sich was verändert hat. Ich wusste damals, ich musste damals an diese Stelle denken und denke heute sehr oft an diese Stelle, wenn ich über den Heiligen Geist nachdenke. Das ist der Punkt, in welchem der Heilige Geist in seinen Tempel einzieht. Diesen Geist haben wir durch die Taufe erhalten. Ein Geist, einen Geist. Schauen wir uns mal im 1. Korinther 12 um, wie angekündigt. Es macht mal Sinn, sich zu überlegen, warum Paulus dieses Heilen schreibt. Im ganzen Kapitel geht es um Charismen. Was sind Charismen? Charismen sind Geistesgaben. Wir kennen das Wort Charis aus der Gnade und Geistesgaben. Im 1. Korinther 12, Vers 4, schauen wir uns mal die Stelle an. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Aber es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der wirkt alles in allen. Hier sehen wir sehr deutlich, worum es geht. Es geht um Gaben, die wir bekommen haben. Es geht nicht darum, wie du aussiehst, es geht nicht darum, was dein Hintergrund ist. Es geht um Gaben, die du bekommen hast. Schauen wir mal weiter im 1. Korinther 12, Vers 14. 12 bis 14. Denn wie der Leib einer ist und hat auch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle in einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Paulus hatte offensichtlich mit der Gemeinde den Leib als Leib vor Augen. Wie wir es auch im Epheser 3, 21 finden. Paulus schreibt hier, dass der Leib viele Glieder hat. Wenn wir uns anschauen, wir haben viele Glieder. Und viele Sachen, die wir gar nicht sehen. Schau dich in unsere Gemeinde um. Wir haben unterschiedliche Typen in der Gemeinde. Wir sind verbunden durch einen Geist, den Heiligen Geist verbunden. Gleichgültig, welcher Nation du angehörst, welche Sprache du sprichst, ob du arm oder reich bist, ganz gleichgültig, welchen Hintergrund es gibt. Wir sind durch die Taufe in einem Geist getränkt. Das ist das Fundament, was uns eint. Früher, als ich für die Gemeinde gearbeitet habe, von 1994 bis 2005, reiste ich öfter zu den Gemeinden, um Rechner zu reparieren. Und es war immer wieder so, egal zu welcher Gemeinde ich kam immer wieder nach Hause. Das war ein Phänomen. Ich kam nach Hause, als wenn ich die Geschwister kannte, als wenn wir dort zu Hause sind. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes. Davon bin ich überzeugt. Diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, damals, haben aber nicht bedeutet, dass es keine Zeiten gab, in denen es mir schwer fiel, in der Gemeinschaft zu bleiben. Und das Zurückfinden in die Gemeinschaft, gerade in der schweren Zeit, als ich die Arbeit bei der Gemeinde aufgeben musste, das Zurückfinden in diese Gemeinschaft ging nicht unbedingt von mir aus. Es waren Geschwister, die viele Gespräche mit mir führten. Aber letztendlich war es der Heilige Geist, oder war es der Geist, der mich drängte, im Leib zu bleiben, der mich drängte, zurückzukommen und meine Gaben einzubringen. Und damit kommen wir zu Korinther 12, 15 bis 27. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deshalb etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb etwa nicht zum Leib? Also, Entschuldigung, bliebe das, wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Und wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder, die uns schwächer erscheinen, die nötigsten. Und die uns weniger ehrbar erscheinen, dem kleiden wir mit besonderer Ehre. Und die wenig ansehnlich sind, haben bei uns besonderes Ansehen. Denn was an uns ansehnlich ist, bedarf dessen nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, auf dass im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig voneinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied. Ich habe mich oft gefragt, insbesondere als ich die Stelle zum ersten Mal gelesen habe, oder auch wenn ich heute mal so rüberfliege, dachte ich, warum macht Paulus an dieser Stelle Anatomieunterricht? Ich weiß doch, dass der Leib nicht aus dem Gehör bestehen kann. Ich weiß doch, dass ich ein Auge brauche. Ich weiß, dass ich die Hand brauche. Ich habe mich immer gewundert, warum er das so geschrieben hat. Und ich habe manchmal auch ziemlich gelacht, geschmunzelt, weil ich mir das auch so bildlich vorgestellt habe. Ich dachte, wie sieht ein Leib aus Ohr aus? Wie sieht ein Leib aus Auge aus? Und dachte so bei mir, warum? Um diese Stelle zu verstehen, müssen wir nochmal in den 1. Korinther 12, 4 zurückgehen. Es geht um die Gaben des Geistes oder Charismen. Die Frage ist, worum es Paulus überhaupt ging, dass er so deutlich den Leib beschrieb. Es ging darum zu erklären, dass jeder wichtig ist in der Gemeinde. Was war eigentlich geschehen? In Korinth wurde das Zungenreden als besondere Geistesgabe praktiziert. Und das konnten sehr viele Mitglieder der Gemeinde nicht. Der Zungenrede wurde, wie gesagt, als die Geistesgabe gepriesen. Also das führte dazu, wenn du die Gabe nicht hattest, standest du im Abseits. Und es entstanden zwei Gruppen. Die eine Gruppe konnte Zungen reden und die andere Gruppe nicht. Und was passierte daraus? Die Spaltung der Gemeinde in Korinth drohte. Aus diesem Grund beschäftigte sich Paulus mit den Gliedern des Leibes. Wir wollen mal darauf schauen, Geistesgaben. Es geht also nicht darum, ob du besonders schön aussiehst, erfolgreich im Beruf bist, eine tolle Familie hast, gesund oder krank bist, gebildet oder weniger gebildet bist. Es spielt alles keine wirkliche Rolle. Es geht um deine Geistesgaben, die du in der Taufe mit dem Heiligen Geist bekommen hast. Natürlich ist das Bild, welches Paulus zeichnet, sehr beeindruckend. Jeder kennt das wahrscheinlich, wenn ein Organ im eigenen Leib nicht das macht, was es soll, dann wird es schwer. Eine Erkältung wird dann schon zu einer Herausforderung. 2001 wurde mir das mal so ziemlich bewusst. Und auch wenn meine Muskeln eigentlich nie das gemacht haben, was sie sollten, aber ich hatte mir 2001 bei einem Sturz den Oberarm links gebrochen. Und ich dachte so bei mir, naja, der linke Oberarm ist etwas stimuliert, schon nicht so schlimm, wird irgendwie funktionieren. Aber als ich im Krankenhaus feststellte, dass ich mich nicht mal duschen konnte, geschweige richtig an- und ausziehen konnte, geschweige denn vernünftig essen konnte, habe ich gedacht, oha. Ich dachte bei mir, dieser kleine Bruch, nur 3 bis 4 Zentimeter, die kaputt sind, setzt mich völlig außer Gefecht. Und das nicht nur für 1, 2 Wochen, sondern für 12 Wochen. Meine Güte, ich konnte einiges dann wieder, weil gebrauchen konnte ich, für 12 Wochen war der Arm doch eine Baustelle. Und so ist es auch in der Gemeinde, wenn wir unsere Gaben nicht einbringen. So ist es auch in der Gemeinde, wenn du deine Gaben nicht einbringst, wenn du dir darüber nicht bewusst bist, welche Gaben du hast. Manchmal sitzt man da und denken, ja, was soll ich machen? Die anderen machen alles. Schau, was deine Gaben sind. Wesentlich, und das habe ich in den letzten 30 Jahren gelernt, ist, was sind deine, dass du weißt, was sind deine Träume? Ich wurde mal gefragt, als ich junger Christ war und mich ziemlich ausgebrannt fühlte, unter anderem auch vom Gemeindeleben, was ich am liebsten machen würde. Ich wusste nichts. Ich weiß nicht. Das ist, wenn du deine Träume verloren hast. Das ist der Punkt, wo du schnellstens über neue Träume nachdenken solltest. Was sind meine Geistesgaben? Wie kann ich mich einbringen? Bleibe nicht an folgenden Sätzen hängen. Ich habe keine Zeit, mehr zu machen. Ich weiß nicht, mich einzubringen in der Gemeinde. Ich fühle mich allein, weil ich kann nichts dazu beitragen. Ich kann den Bruder oder die Schwester nicht einbeziehen. Für die, die mehr Verantwortung haben, wichtiger Punkt. Geht mir auch sehr oft die Frage. Und es gibt viele andere Gedanken, die uns aus der Gemeinschaft regelrecht rauskatapultieren können. Du fühlst dich plötzlich abseits. Und wahrscheinlich kennst du selbst genug solche Gedanken und ich brauche die hier nicht aufzuzählen. In meinen schlechtesten Zeiten habe ich mir meistens versucht, eine Aufgabe in der Gemeinde zu suchen, die mehr oder manchmal auch weniger meinen Gaben entsprachen, aber mir geholfen haben, in der Gemeinschaft zu bleiben. Hab den Glauben, dass deine Gaben reifen werden. Und wenn nicht, dann suche dir einen anderen Traum. Ein Beispiel ist der Technikdienst. Immer öfters erwischte ich mich 2012 bei dem Gedanken, nicht mehr regelmäßig zum Gottesdienst zu kommen. Beschwerlich hinzufahren und morgens und Also dachte ich, was kann ich machen? Und ehrlich gesagt, ich liebe Technik, ich mag Technik, aber ich dachte, na gut, dann versuche ich mal einen Technikdienst. Habe ich Ahnung gehabt? Absolut nicht. Ich hatte keinen Schimmer, ich wusste gar nicht, was ich mache die ersten 3 Male. Dachte, na ja, gut. Mittlerweile sind es 11 Jahre und das half mir, diesen Punkt zu überwinden und regelmäßig beim Gottesdienst dabei zu sein, Teil der Gemeinde zu bleiben und Teil des Lebens zu bleiben. Und Gott hat Humor in unserer Technikgruppe, weil 2 Techniker, und dann verweise ich wieder, dass sie nicht darauf ankommen, wie wir ausgerüstet sind, 2 Techniker sind auf Hörgeräte angewiesen. Das heißt also, im normalen, was Techniker, Soundtechniker mit Hörgeräten, bei uns normal. Vor einigen Wochen hat außen mal alle aufstehen lassen, die irgendwelche Verantwortung in der Gemeinde haben. Vielleicht hast du noch nicht dazugehört oder du hast gedacht, ich mache auch vieles, aber sieht keiner. Also das sind Gedanken, die nicht vom Heiligen Geist kommen. Du bist wichtig, auch wenn dein Dienst noch so klein erscheint. Manchmal hast du Gedanken, vielleicht Gedanken, ich bin so schwach, keine Erfahrung. Ich habe so viele Einschränkungen und genauso denke ich auch oft. Ja, hab den Mut zu dem manchmal aus deiner Sicht vermeintlich Stärkeren zu gehen und Hilfe zu suchen. Weißt du, der Stärkere kämpft mit den gleichen Unsicherheiten wie du. Nur, dass er mehr Erfahrung hat, weil er oder sie sprichwörtlich irgendwann mal ins kalte Wasser gesprungen ist. Du kennst deine Gabe, die du hast und möchtest sie einbringen, dann verfolge dieses Ziel. Wenn du etwas umsetzen möchtest, dann zieh los. Warte nicht auf eine Einladung, lass dich nicht durch Stolpersteine abhalten, sondern sei hartnäckig. Denn deine Geistesgabe wird gebraucht. Du hast sie von Gott bekommen. So ist es zum Beispiel 1999 zu einer Gruppe für Geschwister mit besonderen gesundheitlichen Herausforderungen, landläufig SAM-Gruppe für schwach, aber mutig gekommen. Das war damals ein Traum von Birgit Siebert und mir, und zwar schon 1994. Und wir haben gebetet, haben immer wieder an der Tür des Gemeindeleiters angeklopft, wir brauchen so eine Gruppe. 5 Jahre hat es gedauert. 1999, am 30. April, haben wir uns das erste Mal getroffen. Inzwischen ist die SAM-Gruppe leider durch Corona ein wenig eingeschlafen, was sehr schade ist. Wir suchen immer noch nach einem richtigen Format, wie wir das weiter gestalten können. Aber was ist diese SAM-Gruppe? Ich habe schon öfters erzählt, das ist eine Gruppe von Geschwistern für Geschwister mit besonderen gesundheitlichen Einschränkungen. Ziel der Gruppe war nicht, über die Krankheiten zu reden. Das ist nicht ermutigend. Sondern in erster Linie zu lernen, wie uns Gott durch schwierige Zeiten trägt, wie uns der Heilige Geist zurüstet, unsere Defizite auszugleichen. Und es ist tröstend zu hören, wenn jemand sagt, ich verstehe dich, ich weiß, was du erlebst. Das ist so ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt vielleicht Geschwister, die aus gesundheitlichen Gründen, oder es gibt Geschwister, die nicht mal aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Gemeinde kommen können. Und versuche für diese Personen ein Bruder oder eine Schwester zu sein, die sie ermutigt, eine Stütze zu sein. Das ist eine so wichtige Gabe in der Gemeinde, einen anders zu ermutigen. Es ist so wichtig, auch anderen zu helfen, ihre Gaben zu erkennen. Und auch jemand, der zu Hause ist und vielleicht sich nicht mehr Teil der Gemeinde fühlt, kann vielleicht anrufen, kann vielleicht selber ermutigen mit dem, was sie erlebt und wie sie mit Schwierigkeiten umgeht. Was sind deine Geistesgaben? Bring sie ein. Neulich sprach ich mit Jan und er sagte, wir brauchen auch Helfer bei den Jugendlichen. Zum Beispiel, wenn du gerne mit Jugendlichen arbeitest, dann tu es. Vielleicht gibt es persönliche Unsicherheiten, aber vertraue auf den Geist. Ja, einfach, ich versuche es. Ich probiere es. Vielleicht funktioniert es. Der Leib besteht nicht in unseren Treffen, sondern immer. Wie verbunden fühlst du dich? Ich denke, du kannst es auch für dich herausfinden, wie du selbst im Leib verwurzelt bist. Denkst du an der Woche, unter der Woche, an deine Geschwister? Betest du für Geschwister oder auch Situationen, von denen du erfahren hast? Auch wenn wir uns nicht sehen, dann sind wir durch den Geist verbunden. Was sich darin zeigt, dass wir einen Gott anbeten durch einen Geist. Es freut mich zu hören, wenn Geschwister schwächere und ältere Geschwister besuchen und sie unterstützen. Es ist ein so wichtiger Dienst. Wisst ihr, der ist wichtiger als eine Predigt von dieser Bühne. Die Predigt kann nur eins. Sie kann Anregungen bringen. Aber diese mit Leben zu erfüllen, kann nur jeder Einzelne von uns mit seiner eigenen Geistesgabe, mit dem, was er bekommen hat. Paulus schrieb die Stelle, um Spaltung zu verhindern. Und das gilt heute noch. Und es ist eine wichtige Grundvoraussetzung dafür, dass wir einen Unterschied in unserer unmittelbaren Umgebung machen können, sowohl in der Stadt als auch in unseren Familien. Und zwar durch eine Einheit, die die Welt nicht kennt, aber der Heilige Geist. Ich fand hier eine sehr passende Zusammenfassung. Gott, du hast uns verschiedene Gaben geschenkt. Keinem gabst du alles und keinem nichts. Jedem gibst du einen Teil. Hilf uns, als uns nicht zerstreiten, sondern einander dienen und dem, was du einem jeden zum Nutzen aller gibst. Amen. Schönen Sonntag.